Kita Radio, die Sendung für Eltern und Erzieherinnen mit Steffi Schmidt.
Das Kita Radio, heute mit einem ernsten, aber sehr wichtigen Thema: Kinderschutz und Schutzauftrag. Bei mir Vera Reuter-Bronner, Fachfrau zu diesem Thema. Frau Reuter-Bronner, ein Thema, das immer wichtiger wird.
Ja, wird immer wichtiger, gesellschaftlich und vor allem natürlich im Kita-Bereich.
Und das ist natürlich auch der Grund, warum wir heute uns diesem Thema im Kita-Radio ein bisschen genauer widmen wollen. Das alles in dieser Stunde. Bleiben Sie dran.
Kita-Radio, die Sendung für Eltern und Erzieherinnen mit Steffi Schmidt.
Kinderschutz, Schutzauftrag, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Gesetzlich ist das seit 2005 verankert für Kindertageseinrichtungen. Ich habe heute eine Fachfrau zu dem Thema da. Grüß Gott, Frau Reuter-Bronner.
Hallo.
Der Schutzauftrag, wie sieht das rein rechtlich aus? Wo findet man den erstmal?
Also wir haben natürlich gesetzlich verankert den Paragraph 8a im SGB 8. Wo wir einfach geregelt haben, dass die Einrichtungen einen Schutzauftrag brauchen. Und wir haben aber in Bayern sozusagen den auch implementiert ins BeiKBIK. Das ist Sicherung des Kindeswohls, der Paragraph 9. Und wir haben einfach in Bayern auch die Regelung, dass alle Kitas Schutzvereinbarungen haben. In München haben wir die Münchner Grundversorgung, wo es geregelt ist.
Sie selbst geben Fortbildungen zu diesem Thema. Was sind denn so die Hauptinhalte oder die Hauptfragen, die da auch auftauchen?
In den Basisschulungen kläre ich einfach auf über das gesamte Verfahren. Es ist ja kein individuelles Verfahren, dass jede Einrichtung sich einen eigenen Weg überlegt. Jede Einrichtung muss sich natürlich überlegen, wie sie es runterbricht für sich. Aber wir haben ja in den Verträgen klar definierte, gesetzlich vorgeschriebene Standards und über die kläre ich auf. Ich kläre auf über die Grundformen der Kindeswohlgefährdung. Ich kläre auf über die gewichtigen Anhaltspunkte, die zu einer Kindeswohlgefährdung führen können. Und ich kläre über die Dokumentation auf und dann über sozusagen die einzelnen Schritte im Schutzauftrag. Wie macht man eine Risikoeinschätzung? Woran erkennt man die Gefährdung? Die Zusammenarbeit mit der insoweit erfahrenen Fachkraft, ja? All die einzelnen Schritte, die man berücksichtigen muss dabei.
Vielleicht erst mal gesagt, welche Aufgaben, aber auch Pflichten hat denn eine Einrichtung überhaupt?
Die Verpflichtung ist, dass man sich klar werden muss, dass es sozusagen ein Vertrag mit dem Jugendamt ist und wir heute auch eine Verpflichtung haben, bei Verdacht, bei gewichtigen Anhaltspunkten zu handeln. Früher gab es ja keine Verpflichtung, wenn man was gehört hat. Konnte man sich ans Jugendamt wenden, musste aber nicht. Und das hat sich natürlich geändert mit den Verträgen und mit den Regelungen, dass man heute auch sozusagen, dass alle Mitarbeiter auch eine Verpflichtung haben, die gewichtigen Anhaltspunkte zu kennen, sie zu dokumentieren und sie auch weiterzugeben. Und die Leitung hat die Aufgabe natürlich, dann zu handeln.
Da haben Sie gerade schon etwas Wichtiges angesprochen. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wer für die Umsetzung verantwortlich ist. Sprich, jeder Einzelne, aber letztendlich natürlich dann in der Umsetzung die Leitung.
Die Leitung der Einrichtung übernimmt sozusagen die Verantwortung für die Verfahrenssteuerung und ist auch für die Umsetzung verantwortlich und muss an gegebener Stelle auch den Träger mit informieren.
Jetzt ist es ein sehr wichtiges Thema, aber so stelle ich mir zumindest vor, auch ein Thema, mit dem sich vielleicht manche nicht so gerne beschäftigen in den Einrichtungen. Wie ist da Ihre Erfahrung? Ist es wirklich so, dass glücklicherweise alle mittlerweile ganz gut vertraut sind mit den Richtlinien und auch was zu beachten ist? Würden Sie sich da auch wünschen, dass, nennen wir mal, das Interesse daran noch steigt?
Also wir haben, was das Thema angeht, ein bisschen eine Entwicklung hinter uns. Ich kenne Jahre, da habe ich über das Thema gesprochen und hatte Seminarteilnehmer, die rückgemeldet haben, das gibt's bei uns nicht, wo noch kein Bewusstsein da war. Das hat sich geändert. Es gibt heute ein Bewusstsein für Kindeswohlgefährdung. Ich habe in den letzten Jahren weniger Teilnehmer, die sagen, das gibt es nicht, sondern eher ein Interesse dafür, okay, wir müssen handeln. Wie geht es eher den Wunsch nach, was müssen wir denn machen? und wie müssen wir es richtig machen? Wir hatten nach den Vorfällen, die öffentlich wurden 2010 mit der Schule in Ettal und der Odenwaldschule gleichzeitig, war das ja ein wahnsinniges Thema in unserem Land, hatten wir einen Boom an Seminaren. Das war fast eine Hysterie. Ich habe so viele Seminare gegeben wie noch nie zu dem Thema. Das tatsächlich ist ein bisschen abgeflacht. Ja, es ist ein bisschen wieder in den Hintergrund geraten.
Es klingt, die Beschäftigung mit diesem Thema, erstmal nach einem sehr trockenen Stoff, aber es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Stoff.
Es ist ein spannender Stoff und es ist auch manchmal nicht so leicht. Wenn wir bei der Kindeswohlgefährdung Beobachtungen machen, die mit Handlungen zu tun haben, dass dem Kind eine Schädigung zugeführt wird, dann ist es immer leichter. Zum Beispiel, dass wir blaue Flecken beobachten, dass wir Verletzungen beobachten, dass wir klare Aussagen vom Kind haben. Wir haben ja bei der Kindeswohlgefährdung Handlungen der aktiven Art und wir haben Handlungen der passiven Art. Dazu gehört jede Form der Unterlassung, was dann in den Vernachlässigungsbereich geht. Das ist ein Bereich, der wesentlich zunimmt und alle die Handlungen, die mit Unterlassung zu tun haben, sind für uns Pädagogen, die sehen wir und sind schwer zu greifen sozusagen. Aber da haben wir tatsächlich auch eine Zunahme an Kindern. Besonders gefährdet natürlich Kinder in der Krippe.
Wir sprechen genauer noch gleich, wie die Umsetzung der Richtlinien in der Praxis ausschaut. Das hier gleich beim Kita-Radio. Das Kita-Radio heute zum Thema Kinderschutz, Schutzauftrag. Bei mir Vera Reuter-Bronner, Fachfrau zu diesem Thema. Frau Reuter-Bronner, Kindeswohlgefährdung, ein Begriff, den natürlich jeder schon mal gehört hat. Aber wie definiert sich das überhaupt, also Kindeswohl und auch Gefährdung?
Also Kindeswohlgefährdung, ich habe mitgebracht mal das BGH-Urteil. Und ich würde es einfach mal vorlesen und dann nochmal erklären, ja?
Gerne.
Die Definition der Kindeswohlgefährdung ist, also dass eine gegenwärtige, in einem solchen Maße vorhandene Gefahr da ist, dass sich bei der weiteren Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit ziemlich Sicherheit voraussagen lässt. Das heißt, man geht davon aus, dass in der aktuellen Situation eine Gefahr fürs Kind entsteht, und man, wenn man an die Zukunft denkt, man davon ausgeht, sie ist im Moment nicht abwendbar. Dann sprechen wir von einer Kindeswohlgefährdung. Und es gibt aber keine klaren Richtlinien. Das ist immer so, dass wir unter diesem Begriff es abwägen, sozusagen. Liegt sie vor oder nicht?
Wie sieht das ganz konkret in der Einrichtung aus? Woran erkennen Fachkräfte eine solche Kindeswohlgefährdung?
Wir haben ja sozusagen für die Fachkräfte die Liste der gewichtigen Anhaltspunkte, die eine gute Orientierungshilfe sind. Die können in der Grundversorgung des jungen Menschen liegen, die können in der Familiensituation des jungen Menschen liegen und in der Entwicklungssituation oder auch in der Erziehungssituation. Und wenn man mit dieser Liste arbeitet, zum Beispiel in der Grundversorgung des jungen Menschen, Bekleidung, Versorgung, Hygiene, ärztliche Versorgung, muss man schauen, macht man diesbezüglich Beobachtungen. Und es geht aber auch immer darum, dass es um gewichtige Anhaltspunkte geht. Das heißt, es sind gewichtig, sind die Anhaltspunkte, wenn sie zeitnah sind. Ich kenne oft dann in Fallbesprechungen, stimmt, das hatte das Kind, aber es ist schon 3 Monate her. Und der gewichtige Anhaltspunkt muss auch beim Kind was auslösen in der Entwicklung, dann ist er gewichtig. Nur, dass er da ist, ich sage zum Beispiel mal in der Familiensituation, dass ein Elternteil suchtkrank ist, das wäre auf der Liste ein gewichtiger Anhaltspunkt, aber er müsste unmittelbar auch beim Kind in der Entwicklung was auslösen. Wenn das Kind sich damit gut entwickelt und die Resilienz des Kindes ausreicht, dann ist er nicht gewichtig. Und das ist sozusagen das, was man auch ein Stück weit lernen muss im Umgang damit, weil ganz oft, wenn man sich die Liste anschaut, auch so eine Unsicherheit entsteht oder auch, oh Gott, da haben wir jetzt ganz viele Kinder in der Einrichtung. Man muss lernen, emotional damit umzugehen und sachlich draufzuschauen, sind sie auch gewichtig und lösen sie beim Kind in der Entwicklung etwas aus.
Sie haben jetzt schon genannt, dass es wichtig ist, unmittelbar zu reagieren. Natürlich auch zu schauen, haben Sie gerade auch gesagt, was löst das aus? Wie sieht es überhaupt aus? Ganz wichtig ist ja da auch die Dokumentation.
Ja, die Dokumentation von gewichtigen Anhaltspunkten ist eine Grundvoraussetzung. Sie ist dokumentationspflichtig. Deswegen ist zum Beispiel eine Aufklärung fürs gesamte Team wichtig, weil der Mitarbeiter, der es beobachtet, hört, dem es zugetragen wird, dem das Kind etwas anvertraut, bei dem beginnt die Dokumentationspflicht. Dafür gibt es natürlich dann auch Formblätter, auf das gewichtige Anhaltspunkte dokumentiert werden. Und dann wird das an die Leitung weitergegeben.
Wie sieht es dann weiter aus? Wie ist der weitere Weg, um dem Kind auch zu helfen?
Dann ist der weitere Weg, eine Risikoeinschätzung durchzuführen. Das heißt jetzt mal sozusagen eine Fallbesprechung, ist der vertrautere Begriff, dass sie sich die Kollegen holt, dass sie entscheidet, was ist sinnvoll, wen brauche ich für die Fallbesprechung. Klar definiert ist gesetzlich, es müssen mehrere Fachkräfte sein. Die Empfehlung ist immer, dass man sich die mit an den Tisch holt, die mit dem Kind zusammenarbeiten und vielleicht auch welche, die das Kind noch kennen, aber nicht so emotional dran sind, sodass man ein bisschen gewährleistet, dass es nicht nur eine emotionale Abwägung ist. Und dann muss man den Fall besprechen, die gewichtigen Anhaltspunkte besprechen und schauen, was lösen sie beim Kind aus. Dazu kann man ganz gut mit der Liste arbeiten. Ich empfehle auch immer dann das Arbeiten mit der KIWO-Skala.
Ja? Was ist das genau? Erzählen Sie das nochmal kurz.
Die KIWO-Skala ist eine Einschätzungsskala für die Kindeswohlgefährdung. Die ist in Baden-Württemberg entwickelt worden, ist anerkannt. Und ich denke, das ist ein gutes Manual, wo Pädagogen mitarbeiten können, wo sie mit ihrem Fachwissen zu einer Einschätzung kommen. Das heißt, die können sie ausfüllen. Da gibt es ein sehr gutes Handbuch dazu. Und dann gibt es auch am Ende ein klares Ergebnis, wenn sie das auswerten, nämlich liegt eine Gefährdung vor, ja oder nein. Und das ist ganz hilfreich. Dann steht Ihnen einfach eine Beratung zu von der insoweit erfahrenen Fachkraft, die nochmal von außen einen Blick darauf hat und eine Einschätzung abgibt und entweder es bestärkt und sagt, ja, ich sehe das auch so und ich würde weiteres Handeln empfehlen, oder die Einrichtung auch entlastet und sagt, nee, ich sehe das nicht so, es handelt sich hier eher um ein Entwicklungsrisiko. Die Einrichtung wäre mit dem Thema nicht allein gelassen.
Wir sprechen gleich noch weiter darüber, wie es dann auch weitergeht, weil die Einschätzung ist die eine Sache, das Vorgehen dann eine andere, gleich hier beim Kita-Radio.
Kita-Radio. Service.
Fortbildungen rund um das Thema Schutzauftrag und Kinderschutz gibt es beim Caritas-Institut für Bildung und Entwicklung. Im März bietet Vera Reuter-Bronner dort eine zweitägige Weiterbildung mit dem Titel Präventiver Kinderschutz. Wie können wir Kinder stark machen? Dabei geht es vor allem um die Grundlage der Prävention, die Stärkung der Resilienz. Wie kann man dies bei Kindern stärken? Welche Einzel- und Gruppentrainings bieten sich an? Wie funktioniert gewaltfreie Kommunikation mit Kindern und was ist wichtig bei der emotionalen Bildung von Kindern? Die eigene pädagogische Haltung wird dabei reflektiert. Mehr Infos zu dieser und anderen Fortbildungen unter www.caritasnahamnächsten.de.
Kita Radio, die Sendung für Eltern und Erzieherinnen mit Steffi Schmidt.
Kita Radio. Heute unser Thema Kinderschutz, Schutzauftrag. Wir haben schon besprochen, wie man eine Kindeswohlgefährdung erkennt. Bei mir Vera Reuter-Bronner, Fachkraft zu diesem Thema. Frau Reuter-Bronner, Sie haben gerade schon das Vorgehen beschrieben. Das Wichtige ist dann natürlich auch, was kann dann getan werden, um dem Kind konkret zu helfen?
Also bei dieser Beratung der insoweit erfahrenen Fachkraft wird besprochen, wie das weitere Vorgehen ist. Dort soll eigentlich die Einrichtung Unterstützung kriegen, was sollen sie im Elterngespräch ansprechen, was nicht und was ist die Empfehlung. Und zwar speziell auf die Symptomatik des Kindes. Da muss man einfach gucken, braucht man eine Unterstützung vom Jugendamt, eine sozialpädagogische Familienhilfe, braucht man eine Erziehungsberatungsstelle, brauchen wir einen Termin in der Heckscher Klinik, weil etwas zur Testung steht. Brauchen wir einen ambulanten Therapeuten? Das kommt ganz auf den Einzelfall an, was man braucht, um die Gefahr vom Kind abzuwenden. Und das ist sozusagen dann die Aufgabe. Wenn dann so die Beratung stattgefunden hat mit der insoweit erfahrenen Fachkraft, dann hat die Einrichtung die Verpflichtung, ein Elterngespräch zu führen und die Eltern über ihre Sorge zu informieren und gleichzeitig es zu schaffen, sie ins Boot zu holen und eine Hilfe anzubieten.
Wie ist da Ihre Erfahrung? Sie haben schon gesagt, die Eltern ins Boot holen. Inwieweit das gelingt, ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich.
Das ist sehr unterschiedlich. Inwieweit das gelingt, das ist natürlich wirklich auch so ein bisschen eine mentale Vorbereitung. Man darf den Eltern auch keinen Vorwurf machen. Man muss schon mit einer inneren Haltung, ich reiche dir die Hand, ins Gespräch gehen. Dann kann das gelingen. Meine Erfahrung ist, dass wir in dem Bereich, wo ich tätig bin, als insoweit erfahrene Fachkraft, mehr schaffen, die Eltern mit ins Boot zu holen, als dass wir tatsächlich beim Jugendamt melden müssen. Also da ist wirklich die Möglichkeit, etwas für Kinder zu erreichen. Es ist aber auch eine anstrengende Arbeit, das sage ich auch.
Jetzt haben wir schon sehr viel über Kindeswohlgefährdung gesprochen, die in der Familie sozusagen stattfindet. Wie sieht es mit den Einrichtungen aus?
Kindeswohlgefährdung findet statt sozusagen dort, wo Kinder im vertrauten Umfeld sind. In Familien, in Stellen, wo sie öfter hingehen und natürlich auch in Einrichtungen. Ja. Und in den Einrichtungen ist es natürlich auch ein Thema, dass man sich mit dem Kinderschutz beschäftigt. Und hier tatsächlich haben wir ja auch die Bedeutung der Schutzkonzepte, dass die Einrichtungen sich auch Gedanken machen, wie regeln wir bestimmte Abläufe, um den Kinderschutz nicht zu gefährden und auch um unser Handeln so auszurichten, dass wir nach den Kinderrechten arbeiten. Wir hatten eine Erzieherin vor Gericht, der vorgeworfen wurde der schweren Nötigung in 6 Fällen beim Essen. An dem Beispiel wäre zum Beispiel jetzt deutlich, es ist wichtig, dass eine Einrichtung einen Standard hat, was das angeht. Was ist das allgemeine Standard in Essenssituationen? Wie gehen wir damit um? Und das ist sozusagen ein Thema, was noch nicht so in der Bedeutung der Einrichtungen ist.
Was raten Sie damit, wenn Einrichtungen sich damit auseinandersetzen wollen, dafür auch Maßnahmen, Kataloge, Konzepte erarbeiten wollen? Wo oder wie können Sie sich da auch Hilfe holen?
Also Sie können sich einfach eine Hilfe holen über eine Schulung. Ich denke, das ist wichtig, dass man einfach so eine Grundlage hat, wie ist eigentlich das Vorgehen beim Paragraph 72, bei grenzüberschreitenden Verhalten, worauf muss ich achten und was sind so wichtige Punkte, die ich in ein Schutzkonzept einarbeiten muss. Da tatsächlich erlebe ich, dass andere Bereiche wesentlich weiter sind. Zum Beispiel UNICEF hat jetzt viel für die Flüchtlingsheime schon Schutzkonzepte erarbeitet. Wir haben viel in Turnvereinen im ehrenamtlichen Bereich Schutzkonzepte. Da sind die uns weiter voraus.
Also da sehen Sie auf jeden Fall noch, man kann fast sagen, Aufholbedarf.
Da ist noch Platz nach oben sozusagen. Da ist noch Entwicklungsbedarf.
Auf jeden Fall ein Thema, das merke ich jetzt schon, über das wir noch lange weiter sprechen könnten. Vielleicht nochmal der Hinweis zu Ihren Schulungen. Wo bieten Sie die an? Wo kann man sich hinwenden?
Man kann sich hinwenden ans Institut, an den Caritasverband München-Freising. Ich mache dort Schulungen. Dort gibt es auch einen Fachpädagogen für den Kinderschutz, der aufgeteilt ist sozusagen in eine Grundlagenschulung. Dann nochmal fürs Team. Was muss da berücksichtigt werden? Aber auch Elterngespräche sozusagen, weil Elterngespräche bei Kindeswohlgefährdung ist nochmal eine besondere Form. Und dann aber auch so der Bereich Prävention, also die Partizipation oder Prävention mit Kindern. Was können wir da tun sozusagen, um das aufzufangen? Was ist da auch der Auftrag der Einrichtungen? Der Fachpädagoge ist sicher etwas, was sehr sinnvoll ist, wenn es einer in der Einrichtung einfach hat, wenn er das Wissen darüber hat.
Das war Vera Reuter-Bronner, Fachfrau zu diesem Thema. Vielen Dank, Frau Reuter-Bronner, dass Sie heute da waren. Und bei uns beim Kita-Radio bekommen Sie gleich noch ein paar Medientipps.
Kita-Radio Medientipps, präsentiert vom Pädagogikverlag Don Bosco.
Mein Körper gehört mir. Schutz vor Missbrauch für Kinder ab 5.
Clara ist 5 Jahre alt und erkennt, dass das Berühren etwas ganz Besonderes ist und ihr Körper nur ihr selbst gehört. Es ist kuschelig, wenn Papa sie im Arm hält. Es ist gemütlich auf Mamas oder Omas Schoß. Nur Clara allein bestimmt, ob und wann sie berührt werden möchte. Es ist nicht lustig, wenn jemand zu sehr kitzelt. Ein Schlabberkuss ist eklig. Und wenn sie nicht angefasst werden will, dann sagt sie das laut und deutlich. Ein bunt illustriertes und wichtiges Bilderbuch, das Kindern zeigt, wie das geht, mit dem sich wehren und stolz auf sich sein. Mein Körper gehört mir ist beim Löwe Verlag erschienen und kostet 9,95 Euro.
An einem kalten Wintermorgen. Ein Bilderbuch von Feridun Oral.
Für eine winzige Maus ist der über Nacht gefallene Schnee eine Herausforderung. Sie muss sich auf die Suche nach Feuerholz machen, um in ihrem Bau die Familie wärmen zu können. Fröstelnd tippelt sie durch den Wald und sammelt alles ein, was brennbar ist. Trockene Zweige, Tannenzapfen. Ihre Freunde Hase, Fuchs und Bär bieten Hilfe an. Fuchs hat einen Schlitten und der Bär ist stark. Ein Bilderbuch, das zeigt, wie gut es ist,
wenn man Freunde hat. Für Kinder ab 3 Jahren. An einem kalten Wintermorgen ist bei Min-Edition erschienen und kostet 13,95 Euro.
Wenn Sonntag ist. 52 Geschichten zum Vorlesen.
Eine bunte Mischung an kurzen Vorlesegeschichten. Es sind 52 an der Zahl, also für jede Woche eine. Auch wenn im Titel der Sonntag genannt wird, sind sie natürlich an jedem Tag lesbar. Es ist eine kunterbunte, inhaltliche und stilistische Mischung zwischen Wirklichkeit und Fantasiewelt mit Tieren, Menschenkindern oder Fabelwesen als Akteuren. Es geht um Feste, Gefühle, Alltagsabenteuer, Freundschaft oder Geheimnisse. Wenn Sonntag ist, 52 Vorlesegeschichten ist bei Löwe Verlag erschienen und kostet 9,95 Euro.
Kita Radio, die Sendung für Eltern und Erzieherinnen mit Steffi Schmidt.
Ich kenne Naturschutz, Tierschutz.
Tierschutz?
Und man schützt bedrohte Tiere, zum Beispiel wie den Tiger, damit die nicht aussterben. Dann gibt es noch Kinderschutz, weil Kinder sterben nicht aus, aber denen soll es auch gut gehen.
Kinderschutz, das war heute unser Thema im Kita-Radio. Ein sehr wichtiges Thema. Diese Sendung können Sie nachhören in unserem Podcast und auf kitaradio.de. Nächste Woche dann unser Thema Heimat. Ich bin in einer Kita, wo es extra einen wöchentlichen Bayerischkurs gibt. Ich freue mich, wenn Sie wieder bei uns reinhören. Bis dahin.